dass es in unserem Leben oft so schwer ist. Das muss uns ja nicht wundern. Das hat Jesus auch selber schon gewusst und hat gesagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Dass Christen weltweit bedrängt und verfolgt werden, das muss uns ja nicht wundern. Jesus hat das ja gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Aber er hat seine Verheißung gegeben, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Dass wir mit dem ganzen Durcheinander, was jetzt da an Flüchtlingskrise an der belarussisch-polnischen Grenze sich auftut, unsere Energiekrise und Inflation und Corona hier und da, dass uns die Dinge bedrängen und bestürmen, muss uns nicht wundern. Wir leben in einer vergehenden Welt. Aber durch seine Berufung hat Jesus uns jetzt schon herausgerissen aus dieser Welt und hat uns hineingestellt in die Gemeinde. Das ist ja das Geheimnis von Gemeinde, so wie wir heute Morgen hier sitzen. Äußerlich unscheinbar sind wir doch die Gesellschaft mit Zukunft. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und er sagt über seine Gemeinde, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Wir, die kleine Schar von Christen, äußerlich, kümmerlich und schwach, stehen unter der großen Zusage Gottes, dass er uns durch die Stürme dieser Welt einmal in die ewige Heimat bringen wird. Das ist unsere Zuversicht und das müssen wir festhalten in dieser Zeit, wo so viel Verängstigung und Unsicherheit herrscht. Das Thema heute Morgen, Jesus, Herr der Stürme. Das ist ja ein ganz bekannter Text. Kennt ihr alle aus der Sonntagsschule, aus der Kinderbibel, aus Erzählungen, aus Jesusfilmen, dieser Bericht von Jesus in dem Boot auf dem See und dann kommt der Sturm. Ich lese uns den Abschnitt Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er, Jesus, zu ihnen, seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boote war, und es waren noch andere Boote bei ihm, und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde, und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Diese Szene kann man sich gar nicht drastisch genug vor Augen stellen. Ein schwankendes Boot, panische Fischer, Gischt und Wellen überall, Todesgefahr. Und irgendwo in diesem alten Kahn in der Ecke liegt, so stelle ich mir das vor, so ein großes, dreckiges, altes, gelbes Kissen. Und da liegt unser Herr Jesus drauf und schläft. Komme ich nachher noch drauf. Für mich ist das ein Bild für Glaube. So getrost dürfen wir uns in der Hand des Vaters im Himmel in den Stürmen des Lebens geborgen wissen. Und schlief auf einem Kissen. Und sie, die Jünger, weckten ihn auf und sprachen, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dass ihm auch Wind und Meer gehorsam sind? Ich möchte beten, Herr, jetzt lass auch uns heute Morgen durch dein Wort ganz neu erkennen und verstehen, wer du bist. Amen. Wer ist dieser Jesus? In der Bibel haben wir einige Berichte über solche Naturkatastrophen. Gleich am Anfang die Sintflut, die Arche, die wenigen, die herausgerettet werden. Dann diese bewegende Geschichte aus dem Prophetenbuch Jona, der vor Gott weglaufen wollte, auf dem Boot ist und dann kommt der Sturm und die Fischerleute oder die Schiffer schmeißen ihn über Bord, wie Jona das vorgeschlagen hat. Der Wal rettet ihn. Dann diese Geschichte hier, auch der Seesturm, wo Paulus nach Rom gebracht werden sollte und Schiffbruch erleidet. Relativ oft dieses Thema, warum kommt das in der Bibel vor? Ich glaube einmal, weil es natürlich so geschehen ist und Markus uns das berichtet, aber zum anderen auch, weil das ein Bild ist für unser Leben. Wir Menschen, wir denken ja, wir kriegen alles hin. Wir halten ja so viel von uns. Unsere Bundeskanzlerin in Deutschland sagt das gerne, wir schaffen das, aber wir schaffen ja das alles gar nicht. Wir schaffen ja unser Leben oft gar nicht. Wir kommen ja kaum mit den Herausforderungen des Alltags zurecht. Und dann gibt es diese Berichte der Naturkatastrophen. Luther hat sich bei einem Blitz bekehrt, bei einem Gewitter. Naturkatastrophen, die Mächte der Natur stellen uns vor Augen, was wir Menschen sind. Wir sind so groß, wir können gar nichts. Und dann zeigen uns die Berichte in der Bibel von der Arche, von dem Wal, von der Bewahrung hier, wie viel größer der Herr ist. Jesus hat das alles in der Hand. Der allmächtige Gott steht über allem und er kommt auch mit den Nöten und Herausforderungen unseres Lebens zurecht. Und dieser Bericht ist für uns jetzt auch wie ein Bild unseres Lebens. So wie Jesus dort im Boot war, ist er ja auch mit dir und mir unterwegs und will uns helfen. 7 kurze Gedanken zu diesem Text. Der erste Gedanke, Stürme kommen. Das ist so. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Wir werden nicht ungeschoren durch dieses Leben kommen. Krankheiten, wirtschaftliche Sorgen, Erziehungsprobleme, Ehekonflikte, Nachbarschaftsstreitigkeiten, Spaltungen in Gemeinde, Konflikte, Stürme kommen. Die Bibel ist da ganz nüchtern. Das ist so in dieser Welt. Selbst wenn wir zu Jesus gehören. Manche sagen ja, glaub an Jesus, der löst alle deine Probleme. Klar, das glaube ich auch. Jesus kann alle Probleme lösen. Im Nu. Aber deine und meine Lebenswirklichkeit ist, er tut es nicht immer so, wie wir uns das wünschen würden. Die Bibel sagt, wir gehen durch Bedrängnisse in das Reich Gottes. Da ist Angst, da ist Enge. Stürme gehören zum Leben dazu. Und wenn wir an die verfolgte Gemeinde denken, wir haben auf dem Schönblick bei Stuttgart Berichte gehört, zum Beispiel aus dem Iran. Wenn man einem Muslim im Iran sagen würde, komm zu Jesus, der löst all deine Probleme, der würde dir eine Woche später sagen, ja, ich habe gar keine Probleme gehabt, als ich Muslim war, aber seit ich Jesus nachfolge, ist bei mir die Hölle los. Verfolgung in der Familie, in der Gesellschaft, durch den Staat. Stürme kommen. Und Jesus selber hat ja vom Preis der Nachfolge gesprochen. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Ein zweiter Gedanke. Stürme kommen, Jesus weiß sich geborgen. Das ist das Wunderbare des Glaubens, dass wir uns in den Stürmen des Lebens geborgen wissen dürfen, in der Hand des himmlischen Vaters, der über den Wolken thront, und wie wir im Psalm 121 lesen, nicht müde und nicht matt wird, sondern über uns wacht. Das steht jetzt nicht im Text, aber ich stelle mir das so vor. Jesus hat an einen Psalm wie 121 gedacht. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Und dann hat Jesus gesagt, wenn der Vater über meinem Leben wacht, dann kann ich doch hier auf dem Boot getrost schlafen. Das meinte ich vorhin, als ich sagte, das ist für mich ein Bild des Glaubens. Das glauben wir doch, dass der Vater im Himmel über unserem Leben wacht. Was wollen wir uns dann sorgen und grämen und uns die halbe Nacht mit unserer Angst um die Ohren schlagen? Dann wollen wir doch uns verlassen auf Psalm 121, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Von diesem Herrn. Jesus weiß sich geborgen. Und wir dürfen uns genauso geborgen wissen wie Jesus. Wisst ihr, Jesus hat uns ja eine Verheißung gegeben. Jesus hat uns gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, sondern meinen Frieden. Ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Ihr Lieben, im Sturm in einem untergehenden Boot auf einem Kissen zu schlafen, das ist unvernünftig. Aber Jesus tut das. Friede, der nicht von dieser Welt ist. Höher als unsere Vernunft. Und Jesus sagt, diesen Frieden gebe ich euch. Diesen Frieden, der auf einem Kissen im Sturm schlafen kann. Diese Zuversicht, diese Hoffnung, diese Geborgenheit möchte Jesus uns schenken. Ein dritter Gedanke. Ach, vielleicht noch das zum zweiten Punkt. Jesus ist ja da. Warum stehen diese Berichte in der Bibel? Weil sie so geschehen sind. Aber sie sind auch ein Gleichnis für uns. Versteht ihr? Wir sehen Jesus nicht. Das ist der Vorteil, den die Jünger hatten. Jesus war sichtbar da. Aber für uns ist es eine Illustration, so sichtbar, wie Jesus bei den Jüngern im Boot war, so real ist er auch bei dir gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Das sehen wir hier. Der dritte Gedanke. Stürme kommen, Jesus weiß sich geborgen. Ein dritter Gedanke. Herr, hilf. Die Jünger kommen mit ihrer Not zu Jesus. Hier steht ja im Bericht bei Markus, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Matthäus berichtet den anderen Satz, Herr, hilf. Ich glaube, das gehört beides zusammen. Herr, hilf, fragst du denn nichts danach, dass wir umkommen? Matthäus berichtet das eine, Markus das andere. Jesus, das habt ihr noch von der Schriftlesung in Erinnerung, tadelt ja gleich auch die Jünger etwas, aber hier nicht. Dass wir mit unserer Not zu Jesus kommen, ist das Beste, was wir machen können, auch heute Morgen. Ich weiß nicht, was du mitgebracht hast an Sorgen und Fragen und vielleicht kannst du heute Morgen kaum zuhören, weil dir noch so viel durch den Kopf geht. Herr, hilf! Das ist die große Einladung der Bibel. Manche sagen, die Telefonnummer Gottes, 5015, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Dass die Jünger mit ihrer Sorge, mit ihrer Angst zu Jesus kommen, ist das Beste, was sie tun können. In den Stürmen von Corona, von Entwicklungen, von Sorgen und Fragen. Wir als Gemeinde, wir sollten im Gebet zu Jesus kommen. In unseren Familien zu Jesus kommen. Und gerade auf uns als Gemeinde liegt ja eine große Verheißung. In einer Gesellschaft, wo es drunter und drüber geht, da hat die Gemeinschaft der treuen Gläubigen eine große Verheißung. Denk mal an Abraham, wo er vor Gott stand und über Lot und über Sodom und Gomorra gerungen hat. 50, nein, am Ende 10 Gerechte. Eine Gemeinschaft von nur 10 Gläubigen. Und der Herr hätte die Stadt verschont. Wir sind viel mehr als 10. Grämen wir uns nicht, dass wir nicht 150 sind. 10 Gläubige, die eins werden im Gebet für Südtirol, für Meran, für Bozen. 10 Gläubige und das Unrecht wird aufgehalten, das Unglück wird aufgehalten, das Gericht wird aufgespart. Herr, hilf unserem Land. Herr, hilf in unserer Gesellschaft. Herr, hilf der bedrängten Gemeinde. Wir dürfen mit unserem Gebet zu Gott kommen. Stürme kommen, Jesus weiß sich geborgen, wir dürfen beten. Vierter Gedanke, Jesus kann. Er ist der Herr. Das ist hier so sichtbar. Ihr Lieben, wenn ihr mal einen Urlaub in Ostfriesland verbringen würdet, was ich nur empfehlen kann, und ihr würdet mich da irgendwo sehen, vielleicht im Herbst auf dem Deich an der Nordsee, und ich würde versuchen, irgendeinen Sturm niederzubrüllen, dann würdet ihr denken, jetzt hat er den Verstand verloren. Wir Menschen können die Dinge dieser Welt nicht lösen, aber Jesus ist der Herr. In majestätischer Herrlichkeit steht er auf diesem schwankenden Kahn und spricht und es entsteht eine große Stille. Der Herr, an den wir uns in unserer Not wenden, ist der Herr, der helfen kann, weil, und das sagt er Matthäi am letzten, Matthäus 28, Vers 20, mir ist gegeben alle Gewalt. Das finde ich so tröstlich. Nicht den Krankheitssorgen, nicht der wirtschaftlichen Problematik, nicht der Energiekrise, nicht der Corona-Pandemie. Jesus ist gegeben alle Gewalt. Nicht den Islamisten, nicht den Machthabern in Nordkorea, nicht den Drogenbaronen in Südamerika. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Die Machtfrage ist geklärt. Wir sehen das noch nicht. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann sehen wir, wie die Geschichte ausgeht, wie sich alles ordnet vor dem Thron des Lammes. Wir stehen noch in diesem schwankenden Boot. Aber der Herr in seiner Machtfülle ist schon da. Und einmal werden sich alle Wogen legen und alle Stürme schweigen. Herr, hilf. Ja, er kann helfen, weil er alle Macht hat. Der Herr Jesus, wie er hier in dem Boot steht, der Herr Jesus, wie er hier steht, ist der souveräne Gott, der in diese Welt hineinspricht und was er sagt, das geschieht. Und darum dürfen wir auch zuversichtlich sein in unserem Glauben gegen allen Augenschein. Wir sind nicht naiv, wir sind nicht blöd, aber wir wissen, dass hinter den Kulissen Jesus alles in seiner Hand hält. Dieses Kinderlied, das kennt ihr doch sicher auch, er hält die ganze weite Welt in seiner Hand. Ich glaube, weiser können wir kaum werden im Glauben als in diesem Lied. Er hält auch dich und mich in seiner Hand. Er hält die Welt in seiner Hand. Diese Welt ist eine gehaltene Welt. Die Mächte der Finsternis, die Mächte des Bösen, Satans Macht, die sind alle gebrochen. Da gibt's noch Nachwehen, aber der, der die Herrschaft hat, ist Jesus. Stürme kommen, Jesus weiß sich geborgen, wir dürfen beten, Herr, hilf, wir dürfen wissen, er kann helfen. Ein fünfter Gedanke, Jesus fragt seine Jünger und jetzt wird's peinlich. Jetzt kommt diese leichte Kritik. Jesus fragt seine Jünger und auch uns, was seid ihr so furchtsam? Was seid ihr so furchtsam? Wenn das alles stimmt, was wir bis jetzt gesagt haben, wenn das normal ist, dass Stürme kommen, und das ist normal, wenn wir das wissen dürfen, dass wir uns geborgen wissen dürfen, im Frieden Gottes, im Frieden Jesu, gerade so wie er da auf dem Kissen schläft, wenn das stimmt, und das stimmt ja, wenn es stimmt, dass Gott eine Telefonnummer hat, 5015, und wir ihn anrufen dürfen in unserer Not, und wir wissen dürfen, dass er hilft, wenn das alles stimmt, und das stimmt ja, wenn Jesus wirklich die Macht hat, wenn er wirklich der Herr ist, dem alle Macht gegeben ist, auch in unserer Familie, auch in unserer Ehe, auch bei den Erziehungsfragen, wenn das stimmt, und das stimmt ja, wenn Jesus helfen kann, und er kann es ja, was wollen wir dann eigentlich auf diese Frage antworten? Was seid ihr so furchtsam? Ich lasse das mal so stehen. Ist das unser Unglaube? Unsere Zweifel? Wenn das alles stimmt, was wir bisher gesagt haben, gibt es keinen Grund für unsere Furchtsamkeit. Der Herr hat dich und mich in seiner Hand. Markus berichtet ja gleich noch, wie die Jünger sich dann fürchteten, als sie sich fragten, wer ist der? Interessanterweise gebraucht Markus ein Wort für Furcht, als er die Frage Jesu berichtet, und ein anderes Wort für Furcht, als die Jünger sich fürchteten und fragten, wer ist Jesus? Jesus fragt seine Jünger, warum seid ihr feige? Feige Furcht, ängstliche Furcht, dumme Furcht sozusagen. Das soll dich sein. Und dann berichtet Markus, sie fürchteten sich sehr, wer ist dieser Jesus? Wer ist das? Und das Wort, das Markus da benutzt, ist das Wort, was man auch mit Ehrfurcht übersetzen kann. Und da gibt's einen Zusammenhang. Desto mehr uns die Ehrfurcht vor der Allmacht Gottes erfüllt, desto mehr weichen die dummen Ängste dieser Welt. Desto mehr uns dieser allmächtige Herr vor Augen steht, desto mehr verlieren die anderen Schrecken ihre Macht und ihre Dunkelheit für uns. Da ist ein Zusammenhang. Diese blöde Furcht, was seid ihr so furchtsam? Das sollen wir vielleicht sogar als Sünde bekennen. Herr, vergib mir meinen Unglauben, meine Zweifel, nimm mir das bitte. Ich möchte dir vertrauen. Aber die andere Furcht, Ach Herr, dass mir groß das Große erscheine, werde mir groß. Die wollen wir fördern in unserem Leben. Wir haben keine Angst vor Gott, versteht mich nicht falsch. Ehrfurcht ist etwas anderes. Ergriffen sein von der Erkenntnis, wer ist der? Der sechste Gedanke, wer ist denn jetzt dieser Jesus? Wer ist der? Fragen die Jünger. Und das ist die wichtigste Frage auch heute Morgen für uns. Jetzt kenne ich euch nicht, aber wir alle Menschen in dieser Welt müssen einmal für uns eine Antwort auf diese Frage finden. Wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für dich? Wer ist dieser Jesus? Nur ein Nothelfer? Nur ein Religionsstifter? Nur ein Heiliger? Oder ist Jesus genau das, was Markus uns hier vor Augen stellen möchte? Ist er für dich Herr deines Lebens? Hat dieser souveräne Gott, Jesus Christus, in deinem Leben die Herrschaft übernehmen können? Und wenn nicht, dann ist diese Frage für dich die entscheidende Frage. Und dann solltest du heute Morgen die Gelegenheit nutzen und sagen, Herr, jetzt komm du auch in mir wohnen, wie wir gerade gesungen haben, dass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werde. Wer ist der? Ein letzter Gedanke, das ist mir nie aufgefallen. Meine Frau und ich, wir lesen immer so durch die Bibel gemeinsam. Und als wir da neulich bei diesem Text waren, da sagte meine Frau, oh, da ist ja gleich am Anfang eine Verheißung. Ich sage, wo denn? Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren, und sie ließen das vor. Wo ist deine Verheißung? Ja, sie sagt, genau da. Wenn Jesus sagt, lasst uns hinüberfahren, ist es dann vorstellbar, dass wir drüben nicht ankommen? Einer der pietistischen Väter hat mal gesagt, seine Gebote sind lauter Versprechen, alle verhauenen Bahnen zu durchbrechen. Gebote Gottes sind Verheißungen. Jesus sagt, lasst uns hinüberfahren, und wir dürfen wissen, es geht auf die andere Seite. Wir werden ankommen. Und jetzt habe ich vorhin gesagt, es ist ein Bild für unser Leben. Das gute Werk, das er in uns begonnen hat, wird er vollenden. Er lässt uns nicht in den Stürmen dieser Welt Schiffbruch erleiden. Wenn wir bei ihm sind, wird es rübergehen ans andere Ufer. Das ist die Zuversicht der verfolgten Gemeinde. Und darum sind bedrängte Christen noch bereit, ihr Leben im Hier und Jetzt loszulassen für Jesus, um das Leben in Ewigkeit nicht zu verlieren. John Elliott hat gesagt, der Missionar und Märtyrer in Südamerika, der ist kein Narr, der lässt, was er nicht halten kann, dieses Leben. Das müssen wir auch mal sagen in dieser Corona-Zeit. Wir alle werden sterben am Virus, am Autounfall oder an Altersschwäche. Der ist kein Narr, der loslässt, was er nicht halten kann, dieses Leben, um nie wieder zu verlieren, was Gott uns schenken möchte, das ewige Leben. Stürme kommen. Jesus weiß sich geborgen. Wir dürfen uns geborgen wissen. Wir dürfen zu ihm kommen und rufen, Herr, hilf. Wir dürfen wissen, er kann helfen. Er fragt uns heute Morgen, was seid ihr so furchtsam? Und dann ist diese Frage zu beantworten, wer ist Jesus für dich? Und dann dürfen wir das über der Angefochtenheit unseres Alltags wissen. Er bringt uns sicher ans Ziel. Amen.